Guten Morgen, Jenny hier. Ich habe zum Anfang jetzt erstmal schlechte Nachrichten, aber es sind auch ein bisschen gute Nachrichten. Heute erstmal nur eine relativ kurze Folge für meine Verhältnisse nach der letzten Folge, die doch ziemlich lang war mit viel Monolog und der grandiosen Ute Daniel, von der ihr natürlich alle das Buch jetzt gekauft und gelesen habt. Nur Spaß. Ich empfehle ihr Buch einfach nochmal an der Stelle und die Folge einfach nochmal, weil die wirklich so toll war. Und das Feedback dazu war auch grundsätzlich positiv. An der Stelle greife ich in der nächsten Folge auf. Herzlichen, herzlichen Dank. Hat mir richtig gut getan, dass das so positiv ankam. Eine Hörerin hat mir Geld geschickt und für ein spezielles Buch. Ich habe das Buch dann tatsächlich auf der Leipziger Buchmesse noch gekauft, am Stand des Verlages. Also herzlichen Dank. Komme ich nochmal darauf zurück in der nächsten Folge. Ich werde die Osterzeit auch dazu nutzen, dann die nächste Folge vorzubereiten, weil ich festgestellt habe, mit der Buchmesse und dem Aufräumen auf Arbeit und so, habe ich diese Woche leider nicht so viel Zeit gehabt für den Podcast. Deswegen wird es auch heute etwas kürzer und kein Monolog, aber dann für die nächste Folge habe ich schon alles da, muss ich nur noch vorbereiten. Und dann heute nur in Anführungsstrichen Simon Strauß und ich zu In der Nähe vom politischen Wert einer ostdeutschen Sehnsucht. Also wir sprechen vor allem über Kommunalpolitik, was irgendwie lustig ist, weil das ja nicht in sich eine ostdeutsche Thematik ist. Ich hatte leider mit Simon nicht allzu viel Zeit. Ich bin mir ziemlich sicher, wir hätten da auch noch viel intensiver drüber sprechen und streiten können. Aber diese Idee von Politik, die in der Nähe entschieden wird, das ist kein dezidiert ostdeutsches Phänomen. Das ist ein Phänomen von Menschheitsgeschichte. Wir wollen eigentlich, dass unsere Probleme vor Ort geregelt werden. Das Problem der Kommunen aktuell und schon seit Jahren ist, dass sie unterfinanziert sind und die Probleme nicht mehr lösen können, aber dafür immer mehr Probleme obendrauf bekommen, weil die Politik auf Bundes- und Landesebene sagt, löst das mal für uns. Aber gleichzeitig ihnen die finanziellen Mittel nicht zur Verfügung stellt. Und wenn das dann halt nicht funktioniert und die Probleme sich anhäufen auf kommunaler Ebene und die Leute zunehmend AfD wählen und die Probleme durch die AfD nicht gelöst werden, sondern noch mehr werden, weil die AfD ja nur Austeritätspolitik kann und sonst nichts anderes, dann sagt die Bundes- und Landespolitik, die Ausländer sind schuld. Also versteift sich weiter auf diesen dämlichen Populismus, der absolut null Sinn macht bei der Problemlösung, aber immer schön hilfreich ist, alle Verantwortung von sich wegzuschieben. Ja? Haben wir gerade erst wieder bei der Befragung des Bundeskanzlers gesehen, aber darauf komme ich wirklich in der nächsten Folge zu sprechen, weil das war absoluter Bullshit. Jedenfalls, zurück zur Kommunalpolitik. Ich bin mir ziemlich sicher, die könnte sehr, sehr viele Probleme lösen. Auch die kritische Demokratiekrise, in der wir sind, wenn sie genug finanzielle Mittel hätte. Aber hat sie nicht. Und wird sie auch nicht bekommen, wenn die Reform, in Anführungsstrichen, die sich gerade anbahnt, so kommt, wie sie kommen soll. Denn von mehr Mehrwertsteuereinnahmen und Entlastung der Reichsten der Reichen in Deutschland haben die Kommunen reichlich wenig. Denn die Bundesregierung macht weder eine Entschuldigung der Kommunen, noch gibt sie den Kommunen mehr Geld. Dafür bräuchte man ja auch eine Grundgesetzänderung, ja, die Umverteilung der finanziellen Mittel, dass die Kommunen mehr bekommen, anstatt immer irgendwelche Fördertöpfchen aufzustellen, die dann nach Gutdünken von der jeweiligen Bundesregierung verteilt werden, sodass die jeweiligen politischen Amtsträger der jeweiligen Parteien auch besseren Zugang dazu haben. Also kurzum, gebt den Kommunen direkt Geld und dann läuft das besser. Was wir aber aktuell haben, ist ein System, in dem Parteien darauf achten, dass ihre Parteimitglieder am meisten bekommen. Was dazu führt, dass vor allem in Bayern alles super läuft. Aber so super scheint es dann doch nicht mehr zu laufen, wenn Herr Söder das schlechteste Kommunalwahlergebnis seit 75 Jahren eingefahren hat. Und die AfD auch da auf ländlicher Ebene absolut durch die Decke geht. Aber ja, ich schweife schon wieder ab. So viele Dinge, die angelaufen sind und die ich unbedingt noch besprechen muss. Eine Krise nach der anderen, würde ich sagen. Insofern beschäftigen wir uns heute mit Simon und unserem Streitgespräch ein bisschen zu Kommunalpolitik und was Politik eigentlich in der Nähe sein kann und sein sollte, es aber nicht ist. Und dann hören wir uns jedenfalls nächste Woche, Ostermontag, wenn alles gut läuft und ich am Wochenende genug Zeit habe. Und wenn nicht, dann halt nach Ostermontag, Dienstag oder so. Also schaltet einfach euren Podcatcher eurer Wahl ein. Guckt, ob ich online bin. Ich versuche es regelmäßig zu schaffen, aber ihr wisst ja, eine kleine ostdeutsche Podcasterin mit Hauptberuf hat es da nicht so leicht regelmäßig im Vergleich zu anderen. Aber ich tue mein Bestes und versuche auch die Monologteile wieder regelmäßig in diesen Podcast einzuführen. Und hauptsächlich auch regelmäßig einen Podcast zu veröffentlichen, also wöchentlich. Ich bleib dran. Tu mein Bestes. Ich freue mich ja, wenn ihr reinschaltet, ihn hört und mir positives Feedback gibt. Und den Podcast unterstützen könnt ihr ja, wie ihr wollt. Findet ihr in den Shownotes. Also teilen, liken, weiterempfehlen, so und so. Und dann gibt es Steady, PayPal, Überweisung, meine theoretische Wunschliste. Und ja, ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Montag, einen wunderschönen Start in die Woche. Und wir hören uns. Bis bald. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu der neuen Folge. Mein heutiger Gast ist Schriftsteller, Kritiker und einer der eigenwilligsten Intellektuellen seiner Generation, Simon Strauss. Jahrgang 1988. Er schreibt für die Feuilleton-Redaktion, für die Frankfurter Allgemeine Zeitung über Literatur, Theater und die großen Fragen unserer Zeit. In seinem neuesten Buch In der Nähe, vom politischen Wert einer ostdeutschen Sehnsucht, reist er in die Kleinstadt Prenzlau, spricht mit AfD-Politikern, syrischen Geflüchteten und fragt, was brauchen wir, um wirklich miteinander leben zu können? Seine Antwort ist schlicht wie radikal. Nähe. Hallo Simon.
Freue mich sehr. Hi.
Ich habe hier auch dein Buch. Herzlichen Dank übrigens an den Verlag, dass sie mir ein Exemplar zur Verfügung gestellt haben. Ist erschienen in den Tropen und dort für 24 Euro in analoger Form zu haben. Alles zu dem Buch und wo man es findet, findet ihr natürlich in den Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Womit anfangen? Womit anfangen? Vielleicht mit der Frage, warum bist du nach Prenzlau gefahren?
Ja, das Buch heißt ja In der Nähe und es ist erstmal so ein biografischer kleiner Hinweis darauf, dass ich zwar nicht aus Prenzlau komme, aber in der Nähe von Prenzlau aufgewachsen bin und da auch heute zu Hause bin im Landkreis Oberuckersee. Das ist so 20 Minuten entfernt. Und als ich so vor 3 Jahren oder so mit diesem Projekt begonnen habe, stellte sich für mich so die Frage, was ist eigentlich mit diesem großen Begriff Politik, ja, was ist damit eigentlich passiert? Der ist so abgehoben, erscheint er ja oft, und man hat irgendwie das Gefühl, dass man so gar nicht richtig zu greifen bekommt. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist es eine ganz gute Idee, mal in der Nähe, in der Nachbarschaft anzufangen und in so einer Kleinstadt sich zu orientieren. Wie funktioniert die? Was gibt es da für Probleme? Wie werden die gelöst? Und was heißt Politik konkret vor Ort zum Anfassen sozusagen? Und deswegen bin ich dann nach Prenzlau gefahren. Und war da über 2 Jahre knapp, praktisch ein bis zweimal im Monat immer wieder und hab mir die Stadt so erobert sozusagen und ein Koordinatensystem, wenn man so will, angelegt von dieser Stadt, die ich vorher schon kannte, aber halt nie wirklich wahrgenommen habe. Es war so eine Stadt, wo ich einkaufen gefahren bin, schreibe ich auch ein Buch und irgendwie mal, was weiß ich, bei McDonald's vorbeigeschaut habe, aber niemals wirklich als eine Stadt ernst genommen, ne? Und das habe ich jetzt nach dieser Beschäftigung, tue ich schon sehr, sehr ernst nehmen.
Was denn der Unterschied zwischen der Stadt Prenzlau und der Stadt Berlin, wo es den Prenzlauer Berg gibt?
Ja, das ist natürlich die wichtige Frage. Naja, ich würde sagen, Berlin ist nur so ein Beispiel, ne? Berlin ist natürlich großartig, fantastisch, ganz viele Angebote und so weiter. Aber wer fühlt sich wirklich als Bürger verantwortlich für Berlin. Also, dass er das Gefühl hat, so, ich möchte hier was tun. Nur so ein Beispiel. Gibt eine Straße hier schräg gegenüber, wo man einen Zebrastreifen eigentlich gerne hinmachen würde, ja, weil die einfach so krass befahren sind. Da gibt es nicht irgendwie einen leichten Weg, ja. Das habe ich mal versucht, da irgendwie ein Amt anzuschreiben und sagen, können wir einen Zebrastreifen machen. Das ist super schwierig und man hat irgendwie, wenn man mit der Verwaltung in Berlin zu tun hat, ist natürlich jetzt auch so ein bisschen klischeehaft, aber hat man irgendwie das Gefühl, es ist eine Katastrophe. Ja, man kriegt jetzt einen Termin in 1,5 Jahren. So, in Prenzlau rufst du am Morgen an, wenn du irgendein Problem hast in der Amtsverwaltung oder uckermärkischen. In der politischen Repräsentation sozusagen, kriegst sofort einen Termin, bist sofort da, vor Ort, in der Nähe, kennst die Leute vielleicht sogar auch und Probleme werden einfach sehr handfest dann auch schnell gelöst. Nicht alle natürlich, gibt auch da Bürokratie und Bauanträge dauern auch ewig und so, aber erstmal so für die Stadt verantwortlich fühlen, für die Kleinstadt Prenzlau ist das Wort Verantwortung, glaube ich, einfach viel wichtiger. Für Berlin sind Worte wie Coolness, Kulturangebot, ne, das ist wichtig, aber da geht es eher ums Angebot und nicht so sehr um das Geben und die Teilnahme. In Prenzlau gibt es wenig Angebot, aber es geht viel um Teilhabe. So würde ich es antworten.
Wie viele Einwohner hat Prenzlau und wie viele Berlin?
19.000 hat Prenzlau und glaube ich, fast 5 Millionen Berlin. Ja.
Glaubst du nicht, dass aufgrund der Tatsache, dass es so einen massiven Unterschied gibt zwischen der Einwohnerzahl, dass sich die Herangehensweise an bestimmte Probleme dadurch erklären lässt? Weil natürlich hat ein Bürgermeister viel schneller mit den Konsequenzen zu hadern, wenn du praktisch alle 19.000 Einwohner theoretisch morgen auf der
Mathe hast.
Bürgermatte haben könntest, im Vergleich zu 5 Millionen, die nicht zwangsweise
4 Millionen, sorry, 4 Millionen.
oder 4 Millionen Einwohnern in
Ja,
Berlin, die nicht
klar.
zwangsweise für einen Fußgängerüberweg
Absolut, absolut,
spontan
aber ich,
zu
ja.
motivieren sind, ja.
Nein, da hast du natürlich völlig recht. Das kann man auch nicht in der Form vergleichen. Ich würde nur sagen, so, die spannende Frage ist doch, meistens sind ja ganz einfache Fragen. Was macht Menschen überhaupt politisch? Also, wo kommen sie in diesen Ermöglichungsraum, ich bin ein politisch handelndes Wesen. Ja? Und da würde ich halt sagen, es gibt ja sehr, sehr viele Leute, die sich mittlerweile natürlich übers Netz politisieren, ne? Und da ihre Meinungen bilden und ihre Haltungen zu großen Konflikten in der Welt und so. Und das ist ja auch, sozusagen, das kann man in Prenzlau wie in Berlin, egal wo man ist, man kann sich, wenn man sich politisch bilden will, meinungsbilden, dann reicht da praktisch das Netz sehr wohl aus. Ich glaube aber eben, dass demokratische Politik, um es jetzt mal so zu sagen, ne, also die Demokratie lebt schon von einem gewissen Maß auch an handfester Teilhabe. Das fängt ja schon an bei dem Gedanken, dass wir eine Demokratie haben, die auf Parteien aufbaut. Irgendjemand muss ja in diesen Parteien sein und diese Parteien beleben und auch eine jüngere Generation muss sie ja beleben, weil eigentlich ja die Idee ist, dass durch die Parteien Meinungsbildung dann irgendwie in Veränderungen und Entscheidungen so. Und da auch da ist halt das Ding, wenn du in Berlin wohnst oder in einer Großstadt, nehmen wir jetzt auch München, Hamburg, name it, ja, also ungefähr so diese Großstädte, dann ist die Teilhabe, du musst nicht teilhaben an der politischen Verwaltung, um dort ein gutes Leben zu haben. In Prenzlau würde ich sagen, so ganz ohne Teilhabe zu leben, da bist du fast schon so Außenseiter, ja? Also wenn du gar nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr bist, gar nicht irgendwie bei den Geflüchteten hilfst, in der Volkshochschule tätig bist, oder eben kommunalpolitisch in Parteien bist oder in der Schule irgendwelche Ämter übernimmst. Also da ist einfach das Engagement ist einfach viel mehr konform. Wenn das in der Großstadt ist, das Nicht-Engagement eher das Konforme, würde ich sagen.
Kommen wir mal zu dem politischen Aspekt der Nähe, den du beschreibst, weil es geht ja im Prinzip um Kommunalpolitik. Ja? Also es geht um Kommunalpolitik, die du hier beschreibst. Und das, was du in der Kommunalpolitik siehst, hättest du gerne auch in Berlin, aber auch auf Landes- und Bundesebene. Und hier kommt mein Problem damit. Du beschreibst ja auch einen Bürgermeister, der ist parteilos. Auf kommunaler Ebene. Vor allem in Ostdeutschland, aber das wird auch zunehmend übrigens für Westdeutschland ein Problem werden, haben wir die Entwicklung hin zu parteilosen Kandidaten oder Bürgerorganisationen. Ja? Also alles fernab der, sagen wir mal jetzt, etablierten Parteien. Fernab übrigens auch der AfD. Denn ja, die AfD ist auf kommunaler Ebene relativ stark, aber viel, viel stärker sind alle Bürgerinitiativen, alle Bürgervereinigungen. Das ist ja auch mittlerweile das Problem eigentlich für die etablierten Parteien auf kommunaler Ebene. Und daraus entsteht übrigens auf Landes- und Bundesebene ein erhebliches Problem, weil die Nähe zu den Bürgern fehlt, über die Kommunalpolitik, durch diese eigentlich urdemokratische Vertretung auf kommunaler Ebene. Das heißt, wir haben eine Landes- und Bundespolitik, wo sich die Abgeordneten zunehmend aus ihren eigenen Angestellten, und das ist bei der AfD noch Familienunternehmen, wie wir gerade gelernt haben, zunehmend ihre Nachfolger ranziehen. Aber diese Leute haben mit Kommunalpolitik und den normalen Problemen der Bürgerinnen und Bürger praktisch keine Nähe mehr. Und du beschreibst es ja teilweise auch
Absolut,
über
absolut.
dieses Kapitel mit dem Kreistag, wo sich Leute digital zuschalten lassen oder schon das gar nicht mehr wahrnehmen und nur doch der AfDler auf diese Versammlungen kommt.
Nein, also ich kann genau die Analyse, die du beschreibst, genau, komplett zutreffend. Bisher ist es in der Tat so, dass auch wenn es um Bürgermeisterämter geht und Landratsämter, dann, wenn die Menschen vor Ort sich ganz am Ende entscheiden müssen, wählen sie eher noch einen Parteilosen als die AfD. Aber das ist jetzt natürlich die Frage, zum Beispiel da in der Uckermark gibt es jetzt ja am 8. April die Wahlen zum neuen Landrätin oder Landrat. Und da hat der von mir da geschilderte und begegnete Felix Teichner sehr, sehr gute Chancen jetzt gerade. Warum? Genau aus diesem Grund, den du beschreibst, weil er eben genau diesen Dreiklang hat aus Kommunalpolitik oder sagen wir mal Zweiklang. Kommunalpolitik und Landespolitik. Da fehlt jetzt noch die Bundespolitik, also er ist kein Bundestagsabgeordneter. Das macht ja sein sozusagen radikaler Dr. Jekyll und Mr. Hyde, die sind ja so ein bisschen zusammen. Der Hannes Knauk, der lange die junge Alternative angeführt hat, der ist der Bundestagsabgeordnete in der Uckermark. Aber bei dem Teichner ist genau das, was du beschreibst, eben, wenn da ein Problem vor Ort ist, hat er auch mir gegenüber ganz offen so gesagt, dann kann er das auch rückspiegeln im Landtag, ne, im Brandenburger Landtag. Dann hat er da seine AfD-Leute, die da. Also die AfD hat schon natürlich das verstanden, das wird mir jetzt natürlich auch mal bei Lesungen so vorgehalten, also dass ich zu verständnisvoll das beschreiben würde. Darum geht es mir aber gar nicht. Die AfD hat in erster Linie halt verstanden, dass auch im 21. Jahrhundert demokratische Politik davon lebt, dass man Kommunales ernst nimmt und den Menschen vor Ort die Handlungsspielräume, sage ich mal, die sie haben, anpreist, so will ich es mal sagen. Und das Gegenteil ist diese Szene, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, in dem Kreistag, was die Landrätin macht, die nämlich sagt, auf die Frage eines Landwirts ist es, glaube ich, wie ist denn das demokratisch? Wir haben hier 16.000 Unterschriften gegen ein Flüchtlingsheim, das Flüchtlingsheim soll trotzdem kommen, so, was ist daran Demokratie? Und dann sagt die den schlimmsten Satz: Dafür bin ich nicht zuständig. Da müssen Sie nach Brüssel gehen. Und
Naja,
da ist es.
erstens stimmt das nicht, weil Brüssel ist jetzt nicht Ansprechpartner, sondern Landes- und Bundespolitik, die Gesetze gemacht haben. Und in gewisser Weise hat sie ja recht. Sie als Landrätin kriegt nur die Ansage, so und so viele Flüchtlinge müsst ihr aufnehmen, da können sie rechtlich wenig tun. Nur finde ich, das ist schwer antidemokratisch, was sie dann sagt. Weil Brüssel ist hier nicht in der Verantwortung, sondern Bundes- und Landespolitik, die ja die Flüchtlingszahlen verteilen müssen.
Ja, genau. Sie meint natürlich, dass es keine gemeinsame Flüchtlingspolitik gibt, die den Zuzug verhindert, sozusagen, in dieser Situation. Aber ganz unabhängig davon, ob es richtig oder falsch ist, jetzt faktisch, ich halte es einfach von der Geste her zu sagen, ich bin zwar eine gewählte Repräsentantin, das ist ja nicht eine Funktionsstelle, sondern die wird ja gewählt. Also es ist ja eine Repräsentantin, die höchste Repräsentantin der Uckermark, wenn man es jetzt mal so sagen will. Und die sagt dafür, ich sage es ungern, aber ich bin nicht zuständig, wenn Sie jetzt hier ein Problem mit haben. Das finde ich ganz falsch, weil selbst, also ich würde ja sagen, Politik muss gerade vor Ort auch Vermittlung von Entscheidungen, die anderswo getroffen werden, dann auch leisten. Das ist Teil der Aufgabe, ja. Politik ist ja nicht nur entscheiden, sondern es auch vermitteln. So. Und das, denke ich eben, ist so ein bisschen das Problem vor Ort, also wie ich es mir zusammen jedenfalls jetzt gedacht habe, ist ja immer subjektive Einschätzung, aber dass viele Menschen das Gefühl haben, in Prenzlau jetzt nur, die Entscheidungen werden zwar getroffen, auch anderswo vor allem, aber die Vermittlung dieser Entscheidung und die Diskussion über die Entscheidung und die Frage, was hat das mit dem Hier und Jetzt und meinem Leben zu tun, Die leistet die Politik nicht. Die ist eben nicht in der Nähe da. Und das, finde ich, eben ist die Aufgabe zum Beispiel von so Bundestagsabgeordneten, dass sie das auch tun. Ja? Dass sie die Entscheidungen, die im Bundestag getroffen werden, zu Hause, sage ich jetzt mal, vermitteln. Und auch da ist ja dieses Bild des Neujahrsempfangs von 5 Bundestagsabgeordneten, die eingeladen werden bei so einem doch relativ wichtigen Event für die Stadt, sind 4 nicht da. Und der Einzige, der da ist, ist der AfD-Heini.
Aber gibt es ja nicht auch ein Problem mit politischer Bildung? Ich meine, wenn der Landwirt sich darüber beschwert, dass 16.000 Stimmen gesammelt wurden und die Landrätin nicht tut, was die 16.000 Leute wollen, dass dabei verkannt wird, was die Aufgabe eigentlich eines Landrats ist. Nämlich Leitung der Kreisverwaltung, Vorsitz des Kreistags, Repräsentant des Landkreises. Also hat maximal die Macht, Personal zu führen, den Haushalt umzusetzen, Bauanträge zu genehmigen, Katastrophenschutz zu leiten und kreisangehörige Gemeinden zu beaufsichtigen. Er verbindet Politik und Verwaltung. Aber aktiv Politik machen im Sinne von 16.000 Unterschriftsleuten ist ja nicht die Aufgabe des Landrats. Also erwarten hier Bürgerinnen und Bürger auch etwas von Politikern, die sie zwar gewählt haben, aber eigentlich ist es nur eine Verwaltungsstelle.
Ja, das würde ich anders sehen. Also es ist schon eine Repräsentationsstelle auch und sie symbolisiert die politischen Machtverhältnisse in einem Landkreis. So, also wenn jetzt der AfD-Typ da in die Macht kommt, dann repräsentiert er auch die politischen Mehrheitsverhältnisse in dem Land. Was er dann daraus macht, inwieweit er wirklich Politik machen kann, was weiß ich, was jetzt die Abwasserversorgung angeht oder so, das ist dann nochmal eine zweite Frage. Da würde ich auch sagen, ne, die Institution, weil wenn man sich ein bisschen da beschäftigt mit dem ersten AfD-Landrat in Thüringen, Sonneberg, genau, dann sieht man ja, dass er offenbar, also hat mich da nur so ein bisschen erkundigt, offenbar relativ regelkonform diese ganzen institutionellen Dinge ihnen folgt, also jetzt in deiner Argumentationsweise eigentlich nicht mehr ist als ein Verwalter. Ja, aber montags geht er nach wie vor immer auf die Anti-Corona-Demos, macht da politische Reden und befeuert in einer gewissen Weise schon auch die Stimmung. Eure Stimme hat dazu geführt, dass ich jetzt hier diesen Staat repräsentiere und das ist ein Zeichen. Also diese Dimension des Symbolischen, das auch Politik ja immer hat, die würde ich nicht ganz gering schätzen. Und nochmal, ich glaube einfach daran, dass sonst bräuchten wir ja auch, wenn es gar nicht um Politik ginge, dann müsste ja so ein Kreistag auch nicht nach Parteien organisiert sein, wenn die jetzt nur reine Verwaltung machen würden. Aber da sitzen ja die Grünen, da sitzt ja die AfD, da geht es ja schon auch um die Frage, sind wir jetzt dafür, dass der öffentliche Nahverkehr umsonst ist oder nicht. Und da gibt es natürlich eine politische Battle drum, ja, eine Debatte. Also ich glaube, man darf nicht, das halte ich genau für einen Fehler, ehrlich gesagt, wenn ich länger darüber nachdenke, dass man so dieses Gefühl hat, den Leuten nur klar zu machen, das ist hier eine Funktionseinheit. Ja? Also das soll nur funktionieren, so dieses Probleme lösen. Das halte ich für genau diesen funktionalistischen, institutionalistischen Politikansatz, der, ich glaube, dazu ein Stück weit beigetragen hat, dass die Populisten links und rechts im Moment so einen Aufwind haben, weil sie sich eben die Aura der Macher und der Scheißegal, wir entscheiden einfach so geben können, weil auf der anderen Seite eben diese hochgradig funktionalistische Politik, Politikverständnis herrscht und eben so ein bisschen, wie du andeutest, ja, die Leute haben es halt irgendwie falsch verstanden. I don't know. Also natürlich hast du recht, wenn ich das noch sagen darf, natürlich ist dieser Punkt, repräsentative Demokratie ist was anderes als direkte Demokratie, der ist schon entscheidend. Und ich glaube auch übrigens einer der wichtigen Punkte, die gerade im Osten auch eine Rolle spielen. Ja, also da gibt es, die Leute sind nicht demokratieunfähig, sie haben nur ein Problem, sage ich jetzt mal etwas nassforsch, mit der repräsentativen Demokratie und sehnen sich zum Teil dann eben nach einer direkten Demokratie. Ich persönlich will das überhaupt gar nicht idealisieren. Ich bin selber gar kein Freund von direkter Demokratie, gibt aber ja kluge Leute, die sich dafür aussprechen und auch Steffen Mau plädiert für mehr direkte Demokratien, Sachen Bürgerräte und so. Ich würde einfach nur sagen, es ist schon so, dass man wahrnehmen muss, dass es eine klare Übersetzungssehnsucht gibt, im Sinne von, erklärt uns mal, was heißt denn hier Demokratie eigentlich genau? Und der Verweis auf Pflichtaufgabe nach Weisung, es gibt Regel 312 und wir befolgen die nur, das reicht halt nicht aus.
Was ich mich da frage, ist ja auch immer, woher genau kommen die Forderungen der Bürgerinnen und Bürger? Also haben sie wirklich ein Problem mit Flüchtlingsheim, weil ihnen das in sozialen Medien und in der Panik in der Berichterstattung in den letzten Jahren eingeredet wurde? Oder gibt's da echte Bedenken? Ja, also was ist eigentlich das Grundproblem? Und bei all dem, was ich übrigens in Ostdeutschland in den letzten Jahren so erlebt habe, scheint es mir so ein grundsätzliches Verlangen nach Disruption und nach Zerstörung zu geben. Und das ist ja in meinen Augen nichts Konstruktives. Ja, also Politik sollte ja auch konstruktiv sein. Und diesem Verlangen nach Disruption und nach Zerstörung der Bürgerinnen und Bürger nachzugeben, nur weil sie es wollen, halte ich ja für grundsätzlich falsch. Kannst du mir jetzt sicherlich widersprechen und sagen, naja, eigentlich, aber die Bürger wollen das ja und wir müssen halt ihnen das auch, mit ihnen auch darüber reden und ihnen ja Recht geben. Und ich denke, nein, müssen wir nicht, müssen diesem destruktiven Verlangen absolut entgegenstehen. Und was ich aktuell sehe, auch bei den etablierten Parteien auf Landes- und Bundesebene, gerade bei der CDU, CSU, ist, ja, ihr habt recht. Wir zerstören jetzt einfach mal alles. Wir zerstören die Zukunft, weil das wollt ihr ja. Und ich denke mir, na, ich muss jetzt noch 40 Jahre auf diesem Planeten leben und jemand, der Multimillionär ist und 70 ist, der sagt, okay, wir zerstören jetzt einfach alles. Der hat das Problem ja nachher nicht. Und ungefähr so funktioniert ja kommunale Politik auch. Die Alten sitzen in den Kommunalvertretungen, die Alten wollen zerstören und für die Jungen bleibt keine Zukunft.
Okay, das ist jetzt natürlich eine große These. Da muss ich schon, würde ich
Also
schon.
kommunalpolitisch musst du aber zugeben, da sitzen eher ältere Männer.
Of course, aber das ist ja genau das Ding. Wo sind denn die Jungen, die sich da
Die arbeiten.
engagieren? Ja,
Und die müssen
genau.
in Zukunft noch mehr arbeiten, dank Friedrich Merz und Co.
Ja, so, also da ist ja ein Problem. Da ist ja echt ein Problem. Ja, aber es hat auch was zu tun mit dem, ist es cool in der Partei zu sein? Ja, nein. Ist es jetzt gerade cool in der SPD zu sein? So, frag mal Lukas Rietschel, der in Görlitz das macht. Ja, das ist echt eine ziemliche. Also Kommunalpolitik ist ja einfach auch, das habe ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ehrlich von außen unterschätzt, wie viel Arbeit, Kraft, Kommunikation das kostet, ja, und wie anstrengend das auch ist und wie wenig man dafür gefeiert wird, ja. Das muss man einfach, ja, aber das ist
Wie
ja schon.
gesagt, auf Landes- und Bundesebene bist du in der Regel als Kommunalpolitiker nicht gerne gesehen,
Genau.
sondern nur als Büroleiter von XY dann.
So. Also da ist, glaube ich, auch ein Problem in der Art und Weise, wie wir als Gesellschaft diese Kommunalpolitik wertschätzen oder nicht, beziehungsweise, dass wir da, das wäre ja mein Plädoyer, da hingucken, wenn wir über Politik reden. Nicht so sehr nur in die Frage Iran, Bundesrepublik, so die Großthemen, die wir jetzt dauernd in den Nachrichten sehen. Das ist ja klar auch wichtig wirtschaftlich und so, aber wenn es um uns geht, um die Frage, was ist die Zukunft dieses Landes, dann glaube ich, ist es wichtig, da diese kommunalen Strukturen ernst zu nehmen. So. Aber jetzt, was du gesagt hast, im Sinne von das mit dem Zerstören, das sehe ich halt nicht so. Und zwar fast schon leider, weil wenn es so einfach wäre, sage ich jetzt mal, dass die einen irgendwie das Bewahrende haben und die anderen das Zerstörerische, dann glaube ich, würde die AfD auch nicht so einen Erfolg haben. Ich gebe dir sozusagen ansatzweise recht, dass es mich auch erstaunt, wie eine Partei so erfolgreich sein kann mit sehr viel dystopischen Elementen. Also nicht was Positives beschreiben, utopisch, ja, sondern eigentlich nur Angst. Und es wird, wenn sich nichts ändert, wird es immer noch viel schlimmer werden, ne? Und Deutschland ist praktisch schon kurz vor der Apokalypse und so weiter und so fort. Aber nochmal, ich glaube, dass man nicht den Fehler machen darf, die AfD sozusagen nur unter diesen Slogans zu betrachten, sondern es ist eben auch die Partei, die jetzt in Prenzlau 40% hat in der Stadt, diese Stadtratsversammlung dominiert und natürlich dort keine Parteipolitik macht, ja, im Sinne von Dystopie, Apokalypse,
Kann man auf kommunaler Ebene ja auch
kann man auch
wählen.
nicht, sondern relativ ordentliche, sagen wir mal, Infrastrukturpolitik, Spielplätze baut, Flutlichtanlagen für die Sportler, in dem Beratergremium der kommunalen Wohnungsbau drin ist und das anführt sogar. Also das habe ich auch, ich habe auch am Anfang gedacht, uiuiui, ja, mal gucken, wie man das so immer sofort so sieht, ja, was die für rechtsradikale Politik machen. Aber das ist ja nicht der Fall, sondern sie machen erstmal im Gegensatz zu offenbar dann vielen aus den alten oder etablierten Parteien haben die Bürgerinnen und Bürger dann das Gefühl, dass die jetzt sich kümmern um Dinge, während die anderen dann eben doch sich nicht so sehr kümmern. Ich würde es eher um dieses alte Wort kümmern oder nicht kümmern, ist man präsent oder ist man nicht präsent, darum würde ich es drehen. So, und dann würde ich auch vorsichtig sein mit dem im Osten generell, aber das glaube ich, meinst du ja auch nicht so, weil da gibt es schon sehr deutliche Unterschiede. Also ich wäre jetzt nicht so à la Holger Friedrich dabei, also ne, neue Ostdeutsche Allgemeine Zeitung gegründet und den Osten als Generalansage, so der Osten will, der Osten ist. Ne, das ist sozusagen, wenn ich in Karlsruhe Lesungen mache, dann heißt es, sind da vorgehalten, die Ostis sind ja eigentlich alle noch so diktaturgeil, die wollen eigentlich eine Diktatur zurück und so, also diese
Ja, an
Geschichten.
der Stelle möchte ich alle Wessis grüßen. Die Wahlerfolge der AfD
Eben.
auf Bundesebene beruhen auf den Wahlerfolgen der AfD im Westen, weil da gibt es mehr Menschen.
Ja, und die
Was ist eure
AfD ist
Ausrede?
im Westen mittlerweile, NRW, Stichwort NRW-Wahl, genauso etabliert wie im Osten. Also diese Argumentation, I don't buy it anymore, ja, das geht einfach nicht mehr auf. So, aber wie auch immer, es ist auf jeden Fall darin etwas, was du sagst mit dem Disruptionsmoment. Deswegen, ich würde es unterscheiden, Disruption ist nicht gleich Zerstörung. Disruption ist Bewegung bringen, in Bewegung bringen, etwas aufrütteln, erschüttern, so. Aber ich würde sagen, es ist nicht die komplette Zerstörung, weil das, wenn es so einfach wäre, dass die AfD jetzt hingehen würde und sagen, wir wollen den Rechtsstaat zerstören, wir wollen die Institutionen alle schleifen, wir wollen den Führerstaat wieder einrichten, ne, sage ich jetzt mal, dann wäre jetzt dieses Urteil in Köln auch nicht ergangen, ne, vom Verwaltungsgericht in
Ja,
Köln.
wie gesagt, die autoritäre Rechte in den USA, die sich libertär bezeichnet, die nennen es Disruption. Am Ende ist es Zerstörung durch das dermaßen in Bewegung bringen, dass es gegen alles und jedes schlägt und zerschlagen wird. Das haben wir.
Ja,
Ja, die
das ist
AfD ist ja
aber,
nicht
das ist eine Mai, das würde ich
der
sagen,
neue
ist eine
Faschismus ist
Mai.
ja nicht dumm. Die gehen ja nicht hin und sagen, wir machen alles kaputt. Das stört uns alles, sondern die sind ja clever, die machen es wie Orban. Dann gibt es ein Gesetz für einen neuen Rechtsstaat, wo Orban praktisch bestimmt, wer sitzt im Verfassungsgericht, wer sitzt als Richter irgendwo in einem Gericht, wer wird Staatsanwalt, ja? Oder wie sieht das neue Wahlgesetz aus? Das gleiche sehen wir jetzt in Italien, das gleiche wird in Argentinien passieren. Die neuen Faschisten sind nicht dumm, die sagen nicht, wir wollen alles zerstören, wir wollen den Führer zurück. Sie machen es nur cleverer. Mit den Mitteln des demokratischen Staates. Und sie nennen es dann Disruption. Und deswegen setze ich Disruption und Zerstörung gleich, weil es im Prinzip aufs Gleiche hinausläuft. Aber das ist nur
Naja,
meine Meinung.
da sind wir natürlich jetzt in Amerika. Ich glaube, da kommen wir jetzt vom Prenzlauer relativ weit weg, wobei der Prenzlauer Bürgermeister ja auch außenpolitische Kenntnisse hat und sagt, wie man den Ukraine-Krieg lösen kann. Also auch Außenpolitik spielt in Prenzlauer eine
Ja,
Rolle.
ja, ja. Jedenfalls, also diese Idee von Nähe fände ich ja gar nicht schlecht. Ich fände es nicht schlecht, wenn auf Landes- und Bundesebene mehr mit Bürgern gesprochen wird und wenn mehr kommunalpolitischer Geist wieder einzieht, weil ich glaube, dass es auch gerade der CDU, CSU ganz gut tun würde, mal mit normalen Bürgern wieder zu sprechen. Die haben nämlich Sorgen, wie bezahle ich meine Heizung, wie bezahle ich in Zukunft auch mein Auto, ja, und wie bezahle ich meine Miete? Und da geht dann viel Luft raus aus diesem Kulturkampf, Populismus. Wir hassen alle Asylbewerber. Und die Kommunen sind überfordert. Ja, die Kommunen sind überfordert, weil ihnen nicht Geld gibt, sondern nur mehr Aufgaben. Und das ist übrigens fernab von der Flüchtlingspolitik. Ja, das war schon vor 2015 so und das wird nur schlimmer. Aber da wird leider nichts getan, weil die Nähe fehlt.
Ja, ich glaube, wie gesagt, Nähe ist ja auch nicht einfach nur so ein harmonischer Begriff. Das wollte ich schon nochmal sagen zum Abschluss. Für mich ist Nähe auch eine Auseinandersetzung und ein sich bewusst machen, was es auch alles für, sagen wir mal, unterschiedliche Ansichten gibt. Ja? Und natürlich da, wo sie dann zerstörerisch werden, das würde ich schon auch sagen, da in der Tat braucht es dann aber auch auf der kommunalen Ebene eine klare, wie soll ich sagen, eine klare Haltung gegen die Zerstörung. Und weil die Zerstörung sozusagen fängt ja im Kleinen an. Sie fängt ja nicht ganz oben an. Sie wird nicht beim Bundeskanzler anfangen, ja, sondern wir haben jetzt die ersten. Ja, aber ich finde es schon sehr wichtig, dass wir jetzt gucken, und das werde ich auch übrigens tun, wenn der Teichner jetzt Landrat wird, ja, in Prenzlau oder in Uckermark,
Okay,
dann werde ich den nochmal genauer, also werde ich nochmal genau hinschauen und deine These überprüfen, ja, ob die dann eben Disruption gleich Zerstörung, ob das wirklich stimmt, weil, also von der Haltung, Meinung, ja, da bin ich gar nicht so weit entfernt von dir, wenn man diese Slogans liest, wenn man diese Videoclips anguckt und so weiter, da ist viel Zerstörung drin. Aber mich interessiert natürlich am Ende schon aller Rechtsstaatlichkeit. Wir müssen da hingucken und auch journalistisch genau sein. Ne? Würde ich dir jetzt nämlich auch entgegnen. Trump tut zwar so, als ob er alles könnte, aber wenn seine Tariffs dann irgendwie durch ein Gericht gestoppt werden, muss er sie doch wieder zurücknehmen und er akzeptiert das Gerichtsurteil. Das ist für mich sozusagen die Basic-Funktionsweise eines Rechtsstaats, wenn politische Führungen oder auch meinetwegen Führer, habe ich gar nichts dagegen, den so zu beschreiben, aber im entscheidenden Moment ein Gerichtsurteil akzeptieren und dann die Politik wieder ändern. Wenn das nicht der Fall ist, dann sind wir im Faschismus, dann gebe ich dir recht.
Naja, er hat ja die Politik nicht wirklich geändert. Er hat sich jetzt bloß andere Grundlagen für seine Tariffs gesucht.
Er versucht jetzt andersrum zu gehen, genau. Wie aber auch jede Politik natürlich, wenn sie so ein Gerichtsurteil bekommt, andere Wege versucht. Aber die Autorität eines Gerichtes, und das ist in Deutschland auch ganz wichtig, das ist der Lackmustest am Ende auch für die AfD, finde ich, wenn sie jetzt in Machtsituationen kommt, das wird man sofort zu sehen, ob sie das akzeptieren oder nicht. Und wie du sagst, natürlich, wenn sie die Leute auswechseln, dann ist es sowieso vorbei. Wobei auch in Polen, nun letzter Punkt, in Polen hat man ja das alles gesehen und jetzt sind wir wieder in einer gegenläufigen Bewegung. Also man muss eigentlich sagen, die Demokratie, auch wenn sie, hat funktioniert, oder? Also jetzt haben wir wieder eine sozusagen liberal-konservative Führung, die wiederum Gerichte neu besetzt, die Medien neu besetzt. Also da hat sozusagen die
Nee, haben
Kehrtwende
wir nicht. Wir
stattgefunden.
haben einen Präsidenten von der PiS-Partei, der be besetzt die Gerichte und der sagt, also ich will hier Gesetze, die alle kritischen Personen, die mich kritisieren als Präsident, ins Gefängnis sperren. Also insofern, die Demokratie hat noch nicht gewonnen. Auch in Ungarn hat die Demokratie noch nicht gewonnen. Und in Deutschland muss man sagen, den Lackmustest werden Gerichtsurteile anerkannt. Da ist die CDU jetzt brechend durchgefallen. Wir haben einen Innenminister, der akzeptiert Gerichtsurteile nicht. Wir haben einen Kanzler, der sagt, also Völkerrecht ist mir doch egal. Ja. Und das
Wer
ist
sagt
natürlich.
denn, Völkerrecht ist ihm nicht egal im Moment? Also gibt es jemanden, der sich auf
Merz. Merz
Völkerrecht
hat
berufen?
eindeutig ist alle
Nee,
seine
ich meine,
Orga.
aber gibt es jemanden, der sich aufs Völkerrecht noch beruft, überhaupt international? Also.
Ja, es gibt zum Beispiel den Premierminister von Spanien, Sanchez, der sagt, also wir müssen das Völkerrecht hochhalten, weil das ist im Prinzip, das bewahrt uns vor Willkür auf diesem Planeten. Und die Tatsache, dass Herr Merz jemand ist, der dieses Einfallstor öffnet. Das Problem ist ja, wenn etablierte Parteien, wenn sogenannte Mitteparteien sagen, also wir wollen ja eigentlich die Demokratie schützen, aber dann sagen, übrigens, was im Grundgesetz und in der Verfassung steht, ist mir egal, dann ist das ist das Einfallstor für die Faschisten, die nach ihm kommen. Weil die können dann sagen, naja, unser Vorgänger hat doch schon gesagt, das ist alles egal. Und das ist ja das Problem. Und deswegen verliert die Demokratie hier gerade. Auch in Polen ist das Ding noch nicht vom Eis. Nur in Ungarn ist das Ding nicht vom Eis. Und in Deutschland entwickeln wir uns eine Richtung hin, die eher so in Richtung Polen zeigt oder Ungarn unter Orbán als alles andere. Ja. Und auf kommunaler Ebene mache ich mir weniger Sorgen, was diese Disruption angeht, weil die Institutionen da rechtlich tatsächlich so eingekeilt sind, weil ein Landrat nicht absolute Macht hat. Das Problem wird dann kommen, wenn auf Landes- und Bundesebene Leute von der AfD was zu sagen haben. Und dann können sie auch auf kommunaler Ebene sehr disruptiv und zerstörerisch dann agieren, weil dann werden die Gesetze von oben nach unten durchgegeben, die das ermöglichen.
Und
Und
du
das
siehst
ist ja das
Disruption
Problem.
nur auf Seiten der AfD, also bei keinen anderen Parteien. Alle anderen Parteien sind
Ja,
für
ich
dich.
sehe das auch bei der Union. Gar kein Problem. Ich sehe
Und bei
die
der Linkspartei aber
zerstörerisch.
nicht, oder?
Na, welche zerstörerische Disruption gibt es denn auf der Linkspartei?
Na, Enteignungsideen zum Beispiel. Ist es nicht Disruption?
Also die Enteignungsideen meinst du Richtung diesen Privateigentum von
Ja.
riesigen Konzernen, wo man sagen könnte, okay, wenn du 5 Wohnungen besitzt als Privatperson, das würde ich auch nicht gut finden, wenn da Enteignung gibt. Wenn du einen Konzern hast, der tausende Wohnungen besitzt und praktisch den Mietpreis bestimmt und immer weiter in die Höhe treibt, nur um irgendwelche Besitzenden im Ausland noch reicher zu machen, würde ich sagen, ja, okay, vielleicht sollten wir das enteignen und zu einer
Aber ich meine, ist
in
es dann
einem.
Disruption oder ist es keine Disruption?
Das ist vom Grundgesetz gedeckt. Artikel 14, Eigentum verpflichtet. Und wenn du dieses Eigentum verpflichtet gegenüber der Allgemeinheit nicht verfolgst, wie es diese Konzerne tun, da hat der Staat das Recht zur Enteignung. Und das ist keine Disruption, das ist vom Grundgesetz gedeckt.
Okay, spannend.
Ich würde sagen, es wäre Disruption, wenn die Linke sagt, jeder darf nur noch ein Haus und eine Wohnung besitzen, privat. Das wäre Disruption, da würde ich auch nicht mitgehen. Aber wenn Sie sagen, Konzerne, denen es nur darum geht, das Vermögen Einzelner irgendwo im Ausland, vor allem im Ausland, zu erhöhen, da sollten wir mal die grundsätzliche Frage stellen, ob das noch im Sinne der Allgemeinheit ist. Und ich finde nicht,
Also
dass
alles,
man.
was mit dem Grundgesetz vereinbar ist, ist nicht Disruption, würdest du sagen? Okay. Ja, das ist eine interessante Definition natürlich. Also ich würde ja zum Beispiel auch sagen, die Grünen-Partei, die bestimmte Ideen hatte, nehmen jetzt mal nur dieses klassische Veggie-Day-Idee, die ja sozusagen so in den sozialen Medien dann hochgejazzt wurde, aber das würde ich sagen, hat durchaus auch einen disruptiven Moment. So. Also ich
Ja,
würde
das
den.
hat sie vor allem selbst disruptiert.
Ja, aber ich würde den Disruptionsmoment halt auch nicht zu, ich würde den gar nicht so negativ sehen. Aber da sind wir, glaube ich, unterschiedlich. Du siehst den komplett negativ. Ich sage, Disruption in einer Demokratie ist auch nötig. Ja, es gibt, braucht auch eine belebende Element, wenn man immer nur das Gefühl hat, alles muss so bleiben, wie es war. Ja, dann weiß ich nicht, das ist dann irgendwie auch, läuft sich
Ja,
so tot.
das Problem ist die Disruption von Rechtsparteien, und da zähle ich die Union mit dazu, ist nur im Sinne von, wir haben Angst vor der Zukunft und wir wollen in die Vergangenheit zurück. Und das wird nicht funktionieren. Alles, was diese Parteien und ihre Wählerschaft aktuell bewegt, ist eine Nostalgie in die Vergangenheit. Sie verkaufen eine Vergangenheit, die so niemals existiert hat und die so in der Zukunft niemals existieren wird, die uns alle ärmer machen wird und die die Demokratie zerstört. Und das ist eine negative Disruption, die nur zu Zerstörung führt. Klar kannst du sagen, die Grünen mit ihrem Veggie-Day hatten auch Disruption, aber es ist eine positive Disruption, weil im Kern geht es ja um eine bessere Zukunft.
Naja, okay. Also ich würde dann sagen, meine positive Disruption wäre jedenfalls mehr Nähe in der großen Politik und
Da gehe
mehr
ich auch mit. Diese Disruption
Expertinnen.
brauchen wir definitiv.
Schön.
Okay, hast du sonst noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
Na, ich glaube, das wäre sie doch, oder? Dass man sagt, also den Begriff der Nähe, wie gesagt, der klingt vielleicht so sehr harmonisch und irgendwie nett, dass man sich mal so zuhört. Ich glaube, das ist schon Fundamentales für die zukünftige, also 21. Jahrhundert, trotz aller Digitalisierungsstrategien und so, die wir haben, wenn wir die Demokratie retten wollen, so klingst du ja auch so ein bisschen, und da habe ich durchaus auch Sympathien. Ich glaube, ich würde eher von einer anderen Richtung auskommen, aber die Demokratie zu retten, das ist auf jeden Fall eine hehre Aufgabe. Die werden wir nicht schaffen, wenn wir uns nicht in die Nähe bringen von politischen Prozessen, Entscheidungsträgern und so weiter und so fort.
Ich gebe dir definitiv recht, insofern, dass Nähe auch zu jeder Menge Streit und Konflikt führen kann, weil man kann sich ja in der Nähe auch ge permanent auf den Sack gehen. Ja?
Ja.
Aber De Demokratie an sich lebt ja von Nähe. Und ich glaube, im Zeitalter von sozialen Medien, in dem alle irgendwie isoliert sind, es fehlt einfach an grundsätzlicher Nähe. Ja, also es ist einfacher, im sozialen Medienraum sich permanent den Kopf einzuschlagen und einem das Böseste zu wünschen. Auf kommunaler Ebene gibt es zwar auch Nähe, in der man sich streitet, aber ich glaube nicht, dass wir uns so dermaßen in der Nähe dann den Kopf einschlagen würden, wie wir es digital tun.
Ja.
Also wir brauchen vielleicht wieder vernünftige Nähe.
Da treffen wir uns. Sehr schön. Vielen Dank, Jenny.
Danke auch. Bis dann. Tschüssi.
Bis dann. Ciao.